Guten Abend, liebe Geschwister. Auch ich möchte euch herzlich begrüßen. Bin gut angekommen, kann man so sagen, nicht wahr? Mit meiner Enkeltochter, Beate. Ja, wo steckt sie da? Ja. Sie hat Vokabeln gelernt und ich habe relaxed. Und immer geguckt, kommt der Zug auch pünktlich an. Mir war nicht ganz pünktlich, aber es ging. Ja, das nur so nebenbei. Mein Thema heute Abend lautet: Die Siegel Gottes und die versiegelte Gemeinde. Der Bruder Christ hat einen Text vorgelesen, der nicht zu meinem Thema gehört, weil nämlich die Offenbarungssiegel nicht zu meinen Ausführungen gehören, auch gar nicht dabei vorkommen. Aber ich habe ihn gebeten, das zu lesen, weil Jesus der Siegelbrecher ist. Siegel, die es gibt, wird Jesus brechen, der Siegelbrecher. Ich habe heute Abend zwei Teile. Erstens das versiegelte Böse und dann die versiegelte Gemeinde. Ich könnte natürlich auch noch andere Siegel bringen, die versiegelten Sterne. Auch eine versiegelte Braut gibt es. Es gibt das versiegelte Prophetenwort. Es gibt sogar den versiegelten Jesus. Und es gibt das versiegelte Grab. Aber das können wir alles heute Abend nicht besprechen. Ich habe einfach gedacht, zwei Überschriften reichen: das versiegelte Böse und die versiegelte Gemeinde. Und da will ich nun anfangen, das versiegelte Böse. Wir lesen zum ersten Mal von dem geheimnisvollen Bösen in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, wo es im Neuen Testament heißt: Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Und dann spricht die Bibel weiter von dem Menschen der Bosheit. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9 steht Folgendes: Dessen Ankunft, das ist der Antichrist, nach der Wirksamkeit des Satanas ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Zur Ergänzung sei angemerkt, dass dieser Gesetzlose in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 als Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens bezeichnet wird. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 10 trifft Paulus auf einen bösen Menschen, den er wie folgt bezeichnet: O du voller List oder voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels. Ein Mensch der Bosheit kann auch mit einem Sohn des Teufels bezeichnet werden. Und in Epheser 6, Vers 11 lesen wir von den Listen des Teufels. Und schließlich schreibt Paulus in Epheser 6, Vers 12, dass unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 10 haben wir gelesen, dass jemand, der voll Bosheit ist, als Sohn des Teufels bezeichnet werden kann oder muss. Die Ungerechtigkeit, das ist die satanische Bosheit und Arglist, so wie es einmal Heinz Schumacher formuliert hat. Paulus nennt den Satan den Bösen, deshalb auch die Überschrift das Geheimnis der Bosheit. Paulus nennt den Satan den Bösen, so in der Auflistung der Waffenrüstungen Epheser 6, Vers 16. Aber Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 19, dass die ganze Welt, der ganze Kosmos im Bösen liegt. Das ist unsere Welt heute. Das heißt, in der Beherrschung durch den Bösen. Zu dem Bösen, der Bosheit, der Ungerechtigkeit stellt uns die Bibel ein Modell vor. Noch einmal. Zu dem Bösen und der Bosheit und der Ungerechtigkeit stellt uns die Bibel ein Modell vor. Und dieses Modell wollen wir jetzt besprechen, an ihm wollen wir üben und lernen. Es handelt sich um den Leviathan im Buche Hiob und auch nochmal in Jesaja 27 in den ersten Versen. Als Satan fiel in seinem Aufstand, Jesaja 14, Ezekiel 28, wandelte Gott seine herrliche Engelsgestalt, er war ein Glanzstern, wandelte Gott seine Gestalt in Finsternis und sein Inneres versiegelte er. Um das geht es heute Abend. Das versiegelte Innere des Satanas oder das, was die versiegelte Bosheit. Der Leviathan ist ein Bild auf Satan, wie wir in Jesaja 27, Vers 1 lesen können. Dort steht, an jenem Tage wird der Herr oder Yahweh mit seinem Schwerte, dem harten und großen und starken, heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange. Und er wird das Ungeheuer töten, welches im Meere ist. Damit ist nicht der Satanas gemeint, sondern der Tod ist damit gemeint. Damit wissen wir endgültig, was der Leviathan bedeutet. Die flüchtige Schlange kennen wir vom Paradies, also vom Garten Eden. Und die gebundene Schlange ist die sich schlängelnde Schlange von List und Bosheit. Aber damit sind wir noch nicht am Ende. Wir sind am Anfang, natürlich, wir sind erst am Anfang. In Hiob 41, das fasziniert mich immer wieder, prahlt Gott geradezu über den Leviathan, jenen gewaltigen, aber gefallenen Engelfürsten, der an anderer Stelle Glanzstern und Sohn der Morgenröte genannt wird. Das können wir nachlesen, Jesaja 14, Vers 12. Und dann beginnt er ab Hiob 41, Vers 3, über dieses gewaltige Geschöpf zu prahlen. Was muss dieser Satanas, bevor er gefallen war, für ein gewaltiges und herrliches Geschöpf gewesen sein? Nachzulesen, Jesaja 14 und anderen Stellen. Er schreibt, oder? Gott prahlt über diesen Leviathan in Hiob 41, ab Vers 3, wie ich schon sagte, und jetzt lese ich den Text. Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle, von der Schönheit seines Baues. Und er stellt einen Gefallenen dar, nicht wahr? Wer deckte die Oberfläche seines Gewandes auf? In sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Wer tat die Pforte seines Angesichtes auf? Der Kreis seiner Zähne ist ein Schrecken. Ein Stolz sind seine starken Schilder. Jedes einzelne verschlossen mit festem Siegel. Dieser Leviathan hat solche Platten, nicht, in dem Bild von Hiob 41, und die sind alle fest versiegelt, dicht. Es geht gleich weiter. Eines fügt sich ans andere und keine Luft dringt dazwischen. Das ist das hebräische Ruach, auch kein Geist, können wir sagen, dringt dazwischen. Stück an Stück hangen sie fest zusammen, greifen ineinander und trennen sich nicht. Also ist dieser Leviathan immun gegen den Geist Gottes. Sein Herz ist hart wie Stein und hart wie ein unterer Mühlstein. Vor seinem Erheben fürchten sich Starke und vor Verzagtheit geraten sie außer sich. Das ist eine Beschreibung der Versiegelung des Bösen. In diesem Kapitel lesen wir also etwas von der Versiegelung des Bösen. Und jener Leviathan ist ein Modell dafür. Die Versiegelung seiner starken Schilder beschreibt die Versiegelung des Bösen. Erstaunlich auch, was in Vers 7 dieses Kapitel 41 aus dem Buche Hiob steht. Es dringt keine Luft zwischen diese Schilde oder Schilder, diese Körperplatten. Luft ist im Hebräischen dasselbe Wort wie Wind und Geist. Ich habe schon darauf hingewiesen. Das bedeutet, es dringt kein Geist Gottes dazwischen in diesen Leviathan im Bild oder in Satanas, den gefallenen Engelfürsten. Das Böse ist fest verschlossen in diesem Geschöpf. Auch der Schluss ist bedeutsam. In den Versen 24 und 25, hier auf 41, lesen wir, dass auf der Erde ihm kein anderes Geschöpf gleich ist und dass er ohne Furcht geschaffen wurde. So ist es auch. Ohne Furcht. Und kein Geschöpf ist ihm gleich. Im letzten Vers dieses Kapitels, das ist Vers 25, heißt es nun, dass er alles Hohe anzieht. Nicht auch alle Hohen dieser Welt, die zieht er alle an. Das heißt, ihm furchtlos gegenübertritt, weil er selbst der König aller wilden Tiere ist. Leviathan ist er König aller wilden Tiere. Eigentlich heißt es dort aller Söhne der Starken, das klingt viel besser. Damit kommen wir nicht in Konkurrenz zum Löwen, nicht wahr? Da gibt es ähnliche Formulierungen. Also, weil er selbst König über alle wilden Tiere ist, er zieht alles Hohe an. Das ist die satanische Energie, die er besitzt. Die wilden Tiere sind hier nichts anderes als die Dämonen, die unter seiner Herrschaft stehen. Ergänzend sei noch erwähnt, dass auch sein Herz wie Stein ist. Das Herz ist nach meiner Auffassung bekanntlich die Steuerungszentrale des Geistes. Auch in seinem Herzen ist keine Möglichkeit, dass der Geist Gottes in ihn hineinwirken kann. Das ist heute Satan. Das ist heute Satan. Seit jener Versiegelung des Bösen im Bild des Leviathan, aber damals als Satan fiel, gibt es das Geheimnis der Bosheit und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das Geschöpf, das sich keinem Gesetz Gottes unterordnen will. Niemand kam je mit dieser Gestalt der Bosheit in Berührung. Nur einzig und allein Jesus in seinem Erdenleben und zum Schluss am Kreuz. Als Satan fiel, hat Gott die Umkehrung der Lichtsgestalt des Satanas in Finsternis durchgeführt. Von ihm geht jetzt keine positive Energie mehr aus, sondern eine negative Energie, die ganze Menschheit zu beherrschen versucht. Und die ganze Menschheit ist unter der Herrschaft Satans. Mit einer einzigen Ausnahme, die Leute, die Jesus gehören, die haben einen anderen Herrn. Vor mehr als 20 Jahren haben die Sektenbeauftragten Haag in Bayern und Walter Schmid in Stuttgart veröffentlicht, dass derjenige, der sich mit dem Bösen abgibt, Gefahr läuft, vom Bösen überlistet zu werden. Nicht wahr? Das kennen wir alle und wissen wir auch. Wer je mit solchen Dingen zu tun hat, braucht die Rückendeckung einer betenden Gemeinde. Und jeder, der nicht dazu beauftragt ist, sollte von dem Bösen die Finger lassen. Wir dürfen nicht Satanologie betreiben, sondern müssen Christologie betreiben. Aber Luther sagte schon, Satan ist der Satan Gottes. Und wir sind überzeugt, dass Gott auch einmal mit ihm zurechtkommt. Gerade deshalb kann er über dieses Geschöpf, das einst so herrlich geschaffen worden ist, so prahlen. Wir sollten auch nicht vergessen, was in Psalm 119, Vers 91 steht. Ihm, das ist dem lebendigen Gott, dient alles. Ja, im Hebräischen steht dort sogar, ihm sklavt alles. Auch Satan muss ihm dienen und sklaven für seine göttlichen Ziele. Gott hat auch das Böse eingebaut in die Heilsgeschichte. Und gerade auch über das Böse, und ich muss hinzufügen, den Tod, kommt Gott zu seinem Ziel. Nun hat mich der Name Leviathan noch beschäftigt. Was steht dahinter? Da habe ich natürlich den Wilhelm Gesenius, das ist ein Lexikon, hebräisch-deutsches Lexikon, konsultiert, aber auch den Ausleger des Hiob-Buches, den Kommentar von Hans-Jörg Bräumer. Und die beiden also leiten das Wort von dem Hauptwort Livia ab, Leviathan, von dem Hauptwort Livia, das Kranz und Schmuck bedeutet. Dieses Wort Livia stammt allerdings von der Wurzel Lava und diese bedeutet begleiten mit Dera, mit Dora, begleiten oder in einer passiven Form sich anschließen. Leviathan, Lava, sich anschließen. Diesen Namen, da gibt es einen Stamm in Israel, das ist der Stamm Levi, der kommt auch von dieser Wurzel. Und wenn man ein Namensbuch aufschlägt, dann heißt er einfach der Anhängliche. Auch wenn in Jesaja 27, Vers 1 jener Leviathan als die flüchtige Schlange und die gewundene Schlange bezeichnet wird, so ist meines Erachtens die allgemeine Übersetzung, mit der sich Windende oder Schlängelnde, nicht vollständig. Jetzt wird auch die Übersetzung mit Kranz sinnvoll, denn ein Kranz schließt sich nun mal fest an den Körper bzw. an das Haupt an. Und das ist eine Ausdeutung, die ganz weit aufs Ziel hinausreicht. Und wir wissen aus gewissen Bibelstellen, dass Gott beim Anfang die Sache, Anfang einer Sache schon das Ende verkündigt. So auch hier. Einmal wird der Satan zurechtgebracht werden und dann wird er der Anhängliche sein. Der Anhängliche an seinen Schöpfern, das schafft unser Gott einfach. Hat zuerst das herrliche Geschöpf geschaffen, dann ist es gefallen, es wurde zum schlimmsten aller Sünder. Und wenn der Satan das zurechtgebracht ist, dann wird er der Anhängliche an seinen Schöpfer sein. Das sagt dieser Name Leviathan aus. Das sind ganz einfach die Wege Gottes, die wir gelernt haben und von denen wir völlig überzeugt sind. Wenn nun Gott, oder ich muss sagen Jesus, wenn Jesus die Siegel des Leviathan bricht, er wird sie brechen, er kann sie brechen, dann dringt auf einmal sein Licht, das göttliche Licht und sein göttlicher Geist in das Innere dieses Geschöpfes. Und dann deckt Gott alles das auf, was an Schönheit und Herrlichkeit im Satanas war und jetzt von Plus auf Minus gedreht worden ist. Und das kann Gott wieder auf Plus drehen. Und dann zeigt er uns, was in diesem herrlichen Geschöpf einmal drin war und was er verborgen hat. Denken wir nur noch einmal an Jesaja 14, wo er der Glanzstern genannt wird. All das Herrliche hat Gott mit dem Fall Satans verwandelt in Finsternis. Aber wenn dann die Siegel gebrochen werden, dann verwandelt sich alles wieder in seine ursprüngliche Herrlichkeit. Im Bilde des Leviathan gesprochen, dann wird auch das Herz wie Stein zu einem fleischernen Herz, von dem spricht ja der Prophet Hesekiel, aber auch 2. Korinther 3, Vers 3, das fähig ist, den Geist Gottes aufzunehmen. Und dazu gibt es ein ganz wunderbares, erstaunliches Kapitel in dem Propheten Jesaja. Und das ist das Kapitel 45. Es handelt sich um die Verse 1 bis 7. Dort spricht Yahweh zu seinem Gesalbten, zu Kores oder Kyros, griechisch. Dieser war der König von Persien, als Babel erobert wurde. Und dieser hat auch den Befehl gegeben, dass die Juden wieder in ihr Land zurückkehren dürfen. Von ihm heißt es nun, von diesem Kores, in Jesaja 45, Vers 1 bis 7. Wieder so ein ganz fantastischer Abschnitt in der Heiligen Schrift. So spricht Yahweh zu seinem Gesalbten, zu Kores. Er nennt diesen König von Persien seinen Gesalbten. Er hat ja auch die Juden wieder ins Land gelassen, zurückgelassen. Noch einmal. So spricht Yahweh zu seinem Gesalbten, zu Kores, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen und damit ich die Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm aufzutun und damit Tore nicht verschlossen bleiben, nur welche. Ich werde vor dir herziehen und werde das Höckrichte eben machen. Eherne Pforten werde ich zerbrechen, das sind ja Gerichtsorte, eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich werde dir, und jetzt kommt das Thema, von dem ich heute Abend spreche, und ich werde dir verborgene Schätze der Finsternis, so steht es wörtlich nach dem Grundtext, und ich werde dir verborgene Schätze der Finsternis und versteckte Reichtümer geben, dass, auf das du wissest, dass ich Yahweh bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Da zeigt also Gott dem Kores versteckte Schätze der Finsternis. Es geht weiter, Vers 4. Um Jakobs meines Knechtes und Israel meines Auserwählten willen rief ich dich bei deinem Namen und ich gab dir einen Beinamen, das bedeutet einen Ehrennamen, und du kanntest mich nicht. Der kannte ihn nicht, Gott macht das trotzdem so mit ihm. Auf dass man wisse vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir keiner ist. Ich bin Yahweh und sonst keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Er schafft die Finsternis. Er braucht nur sein Licht entziehen und Finsternis da. Den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Yahweh, bin es, der dieses alles wirkt. Auch in der heutigen Zeit hat Gott alles in seiner Hand, auch wenn man meint, dass er alles Menschen gemacht. Ja, ist es auch. Aber Gott sitzt im Regimente. Es bleibt unklar, wer dieser Kores einmal sein wird. Vielleicht hebt Gott ihn einmal einfach in diese Position. Wenn man seinen Namen ins Griechische übersetzt, dann heißt er Kyros und das bedeutet Herr. So wie auch Jesus im Neuen Testament als Kyros bezeichnet wird. Und vor diesem Kores, wir bleiben im Alten Testament, öffnet nun der Herr eherne Pforten und eiserne Türen. Und dann gibt er ihm die Schätze der Finsternis und versteckte Kostbarkeiten. Und nach Vers 7 ist es Yahweh, der das Licht bildet und die Finsternis schafft. Und so kann er auch aus der Finsternis wieder Licht bilden. Und so wird es gegenüber Kores gesehen. Ich habe viel gerätselt. Wer ist Kores? Ich weiß es nicht. Aber ich habe einen Verdacht. Vielleicht ist der Kores auch ein Bild auf die Gemeinde. Weil auch dieses Wort Kyros in seinem Namen steht. Aber das möchte ich nur mit vorgehaltenem Hand vor den Mund aussprechen. Hier in diesem Text steht genau das, was durch die Entsiegelung des Leviathan geschehen wird. Die Finsternis mit all ihren Schätzen tritt ans Licht und wird dann verwandelt in neue Herrlichkeit. Was wird das sein, wenn dieses alles Finsterniswesen in unserem Kosmos einmal wieder offenbart wird, was eigentlich einmal dahinter stand, nicht wahr? Da gibt es dann keine schwarzen Löcher im Weltall mehr und in diesem Sternenhimmel, sondern da macht Gott alles Licht und Herrlichkeit. Ich habe dazu ein Beispiel, darf ein bisschen lächeln, zur Illustration. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein schönes Wohnzimmer besitzen. Dort hängen schöne Bilder an den Wänden, vielleicht von den Vorfahren her noch, und weitere wertvolle Gegenstände und vieles Kostbare befindet sich drin. Besonders auffallend aber ist in diesem Wohnzimmer das weiße Sofa, das nicht ganz billig war. Und nun kommen die Engel zu Besuch. Die setzen sich am liebsten auf das weiße Sofa natürlich, mit Ketchup und Nutella. Was machen sie nun? Sie schalten das Licht aus, ziehen den Schlüssel ab und verstecken ihn. Wenn nun der Besuch der lieben Engel wieder nach Hause fährt, dann schließen sie die Tür wieder auf und nipsen das Licht wieder an. Und so hat es Gott im Bild gemacht mit dem Leviathan. Da hat er es mal zugemacht, Licht aus und die Schätze verborgen vor den Augen aller, alles Lebendigen. Und dann kann er das eines Tages auch wieder umdrehen, macht das Licht bei ihm an und zeigt, was in ihm alles steckte. Also so hat es Gott dann mit Satan letztendlich auch gemacht. Und er wird die Siegel dieses Leviathan brechen. Jesus ist der Siegelbrecher. Eindeutig. Und dann gibt es dazu noch eine aufschlussreiche Geschichte im Buch Richter. Die kennen Sie alle auch, haben unsere Brüder auch schon oft gebracht. Das ist das Rätsel des Simson in Richter 14. Damals hat Simson einen Löwen getötet. Dann kehrte er nach einiger Zeit zurück nach Timna, dem Wohnort seiner wohl zukünftigen Frau, bog auf dem Weg dorthin ab, um das Aas oder das Gerippe, wie es auch heißen kann, des Löwen zu besehen. Und siehe, ein Bienenschwarm war in dem Körper des Löwen und Honig. Das lesen wir in Richter 14, Vers 8. Und nun ergibt den Freund seiner Braut, das war wohl bei der Hochzeit, ein Rätsel auf und es lautet, Richter 14, 14, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken oder Grausamen kam Süßigkeit. Hier wird der Löwe ein Bild auf Satan. Das ist genau das, was einmal mit Satan geschehen wird. Aus dem Grausamen, aus dem brüllenden Löwen wird eines Tages Honig kommen. Das ist das Wort Gottes, das die Augen erhellen wird und im Munde Süßigkeit ist. Und in Nehemia 13, Vers 2, sowie in 5. Mose 23, Vers 5 steht, dass Gott den Fluch in Segen verwandeln wird. Das ist genau dasselbe. Das wird auch einmal in der Zukunft so sein, dass er allen Fluch in Segen verwandelt und auch allen Fluch der Finsternis in Licht und Herrlichkeit. Und das dürfen wir verkündigen. Und das gehört auch zu unserem innersten Denken, dass Gott nicht stehen bleibt bei der ewigen Verdammnis und einer Hölle, aus der es keinen Ausgang gibt, sondern wird alles zurückführen, alles zurückbringen in sein Licht. Darüber wollen wir ihn loben und danken. Dafür kam auch Jesus. Aber nun möchte ich zu dem zweiten Teil übergehen. Das ist die versiegelte Gemeinde. Wir sind ja versiegelt. An vier Stellen spricht Paulus über die Versiegelung der Gemeinde. Es handelt sich um 2. Korinther 1, 21 und 22 und Epheser 1, Vers 13 und Epheser 4, Vers 30. Und noch 2. Timotheus 1, Vers 19. Ich lese Ihnen jetzt alle Stellen vor. 2. Korinther 1, 21 und 22. der uns mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat, versiegelt, wir sind versiegelt, und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Versiegelt nicht vom mit dem Bösen, sondern der Geist Gottes hat er uns in unsere Herzen gegeben. Epheser 1, 13, die zweite Stelle. In welchem, damit ist Christus gemeint, auch ihr gehofft habt, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung, besser zur Freilösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Die dritte Stelle, Epheser 4, Vers 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung oder besser der Freilösung der Apolytrosis. Und noch die letzte Stelle, 2. Timotheus 2, Vers 19. Doch der feste Grund Gottes hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet. Fragen wir zuerst, was ist eigentlich Versiegelung? Man versiegelt etwas Wertvolles. Auch deshalb Satan wurde versiegelt, aber etwas Wertvolles, nicht wahr? Man versiegelt etwas Wertvolles, etwas, was unantastbar sein soll. Und das genau ist die Gemeinde Jesu in den Augen Gottes. Zwar angefochten, versucht, bedrängt und oft genug auch verfolgt, aber doch völlig in der Hand unseres Gottes. Die entscheidende Begründung gibt Paulus in Römer 8 in den berühmten Versen 33 bis 35. Dort lesen wir: Wer will Anklage gegen uns erheben? Wer will uns verdammen? Wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Und dann folgt der unübertroffene Vers, Römer 8, Vers 39. Weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf vermögen uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist Versiegelung und das gilt für die versiegelte Gemeinde. Ich will nun der Reihe nach vorgehen. In dem ersten Teil, das 2. Korinther 1, 21 und 22, geht es neben dem Wort Versiegelung auch noch um zwei oder drei andere Begriffe. Wir sind zusammen mit Paulus in Christus befestigt. Das ist das Erste. Da hat für Gott für uns in Christus eine unlösbare Verbindung hergestellt. Wisst ihr, und das ist immer für mich die Frage, wer gehört zur Gemeinde, wer ist dabei? Ja, die, die befestigt sind in Christus. Da dürfen wir alle Gott bitten, dass wir ganz befestigt sind in ihm, dass uns nichts herausreißen kann aus dieser festen Verbindung. Wir können das gar nicht hoch genug einschätzen, dass die Gemeinde mit Christus, in Christus fest verbunden ist. Das sollte uns Mut machen, für unseren Dienst konsequent unseren Weg zu gehen. Denn was mit Christus fest verbunden ist, das kann niemand herauslösen. Und dann hat Gott uns gesalbt, auch 2. Korinther 1, Vers 21. Salbung bedeutet Bevollmächtigung. Heute gibt es ja den Missbrauch der Salbung. Da müsst ihr sagen, wenn ich dazu diese Gruppierung gehörte, heute liegt eine große Salbung auf uns. So richtig, der Geist hat gewirkt. Man merkt zwar nicht, was das genau ist, aber nein, wir sind gesalbt und das bedeutet Bevollmächtigung. Im Alten Testament wurden Könige, Hohepriester und Propheten gesalbt. Das war Bevollmächtigung. So hat uns auch der Vater bevollmächtigt, in der Kraft des Heiligen Geistes unseren Dienst zu tun und das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkündigen. Sondern aber nicht nur das, sondern auch hat uns gesalbt, um die Geheimnisse Gottes zu offenbaren, wo man sie annehmen kann, Voraussetzung. Wir sind in Christus, in ihm verborgen und er in uns. Und nunmehr steht in Hebräer 1, Vers 9, in einem Zitat aus Psalm 45, Vers 6 und 7, dass Gott den Priester nach der Ordnung Melchisedeks mit Freudenöl gesalbt hat. Seht ihr, und wenn wir in Christus sind, das ist Christus gemeint, wenn wir in Christus sind, dann sind auch wir gesalbt mit Freudenöl. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Wir haben oft genug ein griesgrämiges Gesicht und sind unzufrieden mit Kleinigkeiten, nicht wahr? Das geht mir auf jeden Fall so, ich hoffe euch nicht, aber es ist das menschliche Wirken oft genug. Der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, und wir sind Glieder seines Leibes, wurde mit Freudenöl über seine Genossen hinaus gesalbt. Und das ist eine Salbung, ist deshalb nicht nur eine Bevollmächtigung, sondern es gibt uns auch die Freude in Christus ins Herz. Man vergleiche dazu nur Hebräer 12, Vers 2, wo geschrieben steht, dass wir auf Christus hinschauen sollen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Wegen der Freude. Sollte diese Freude nicht auch in uns wirksam sein? Denken wir auch an den Philipperbrief, sagt Paulus immer wieder, freut euch, das ist leichter gesagt wie getan, gebe ich gerne zu, aber wir wollen das immer wieder für uns in Anspruch nehmen, dieses Wort freut euch, weil wir wie Jesus auch mit dem Freudenöl gesalbt worden sind, wie das Haupt, so auch die Glieder. Und dann hat uns Gott natürlich versiegelt, wertvoll, unantastbar gemacht. Die Gemeinde ist unantastbar. Wenn man an die vielen Märtyrer denkt, da kann man das fast nicht glauben, aber es ist so. Versiegelung bedeutet aber auch hier, dass Gott das Geheimnis Christi in uns hineingelegt hat. Der große Wert, Christus in uns und sein Geheimnis. In uns. Ich komme zur zweiten Stelle, Epheser 1, 13 und 14. Zunächst Vers 14. Gott hat das Unterpfand, das Angeld des Geistes in unsere Herzen hineingelegt. Ein Unterpfand ist ein Angeld. Wir haben heute ein Angeld auf die kommende Erlösung oder Freilösung, wie ich sagte, was mir besser gefällt. Und eines Tages wird Gott durch Christus auch dieses Angeld einlösen und umwandeln in vollkommene Herrlichkeit, in die Herrlichkeit Gottes, des Vaters und niemand anderem, mit dem wir heute schon mit Christus zusammen in Gott verborgen sind. Denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, Kolosser 2, Vers 2 und 3. Jetzt Vers 13. Und nachdem wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium unserer Rettung geglaubt haben, das müssen wir natürlich geglaubt haben, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So beginnt unser festgemachtes Glaubensleben, so möchte ich das einmal nennen. Es ist eine sehr bedeutsame Formulierung. Es steht dort nicht die Verheißung des Geistes wie sonst, sondern es steht dort der Geist der Verheißung. Das bedeutet, dass es der Geist ist, der alle Verheißungen gegeben hat. Und wie wir nachher bei 2. Korinther 1, Vers 20 sehen werden, geht es bei der Gemeinde genau um diesen Geist der Verheißung, also um die Verheißung Gottes, die wir einmal hinausführen werden. Der Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, 2. Timotheus 1, Vers 7. Aber es ist auch ein Geist der Verheißung, der alle Verheißungen gegeben hat, damit sie einmal eingelöst sind und nicht in der Luft hängen bleiben und einmal ausgeführt werden und einmal vollendet werden. Und dazu ist die Gemeinde da, dass diese Verheißungen, die der Geist der Verheißung gegeben hat, ausgeführt werden. Aber hier steht dann in Vers 14 noch einmal, dass dieser Geist, der uns gegeben worden ist, das ist der Heilige Geist der Verheißung, das Unterpfand unseres Erbes ist, unseres kommenden Losanteils am Leibe an Christus. Das bedeutet, dass das, was Gott uns als Erbteil zugemessen hat, durch den Heiligen Geist der Verheißung einmal eingelöst wird, in seiner ganzen Fülle, muss ich hinzufügen. Und nochmal Epheser 1, Vers 14. Dort steht, zur Erlösung, zur Freilösung des erworbenen Besitzes. Dort steht das berühmte Wort Apolytrosis, das man hier besser mit Freilösung oder Einlösung übersetzt. Das bedeutet somit, dass uns das Unterpfand des Geistes der Verheißung zur Freilösung des durch Christus erworbenen Besitzes gegeben ist, jenes Erbteil in Christus, unserem Haupt. Und wenn das geschehen ist, dann sind wir auch endgültig entsiegelt worden. Dann sieht man, wer wir sind und was aus uns geworden ist. Und dann haben sich auch die letzten Worte dieses Verses 14 erfüllt, dass wir nunmehr völlig zum Preise seiner Herrlichkeit da sein werden. Das wollen wir doch heute schon, zum Preise seiner Herrlichkeit da sein. Aber in unserer menschlichen Schwachheit ist das noch nicht in seiner ganzen Fülle darstellbar. Aber wenn wir einmal entsiegelt worden sind, dann werden wir ganz zum Preise seiner Herrlichkeit sein und mit und in Christus das ausführen, was Gott uns zugemessen hat. Nunmehr noch zur dritten Stelle, Epheser 4, Vers 30. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung oder Freilösung, hierauf sind wir versiegelt worden. Das deckt sich schon mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber auch dazu noch ein paar Sätze. Hier wird nun der Geist Gottes als der Heilige Geist Gottes bezeichnet. Gott ist Geist. Es ist sein Geist, mit dem wir versiegelt worden sind. Sein Geist hat uns versiegelt, niemand anderes. Und nun steht das mahnende Wort am Anfang: und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes. Das ist ein schweres Schicksal der Gemeinde, dass sie oft genug den Heiligen Geist betrübt und betrübt hat bis zum heutigen Tage. Man könnte vieles anführen, wodurch man den Geist Gottes und seine Heiligkeit betrüben kann. Aber wir legen, oder ich lege heute Abend einen solchen Katalog nicht vor. Und noch einmal steht das Wort Apolytrosis, Freilösung, bei Paulus, und zwar in Römer 8, Vers 23. Dort geht es um den Tag unserer Freilösung, auf den wir warten und sehnsüchtig warten. Den Tag der Freilösung unseres Leibes, die Apolytrosis unseres Leibes, Römer 8, Vers 23. Und das ist die Erklärung auch zu jener Stelle, Epheser 4, 30. Ihr seid versiegelt worden auf den Tag der Freilösung. Dann sind nämlich alle Bindungen an diesen Kosmos und an diese Welt der Ungerechtigkeit weg. Wenn wir dann entrückt sind, dann sind wir einer mit Christus geworden. Und dann ist auch all diese Bindung, um es nochmal zu sagen, an das Fleischliche und an den Kosmos vorbei. Und nur noch zur vierten Stelle, 2. Timotheus 2, Vers 19, eine Stelle, die mich je länger, je mehr fasziniert. Dort lesen wir noch einmal: Doch der feste Grund Gottes, der feste Grund Gottes hat dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind. Hier geht es um den Grund Gottes, geradezu um die Tiefen Gottes, von der 1. Korinther 2 spricht. Nicht der Geist erforscht auch die Tiefen Gottes, das ist diese Stelle dort. Und dort in der Tiefe Gottes, in dem Bereich seiner Barmherzigkeit, seiner Geheimnisse, seiner tiefsten Gedanken, dort hat er die Namen seiner Gemeinde, die Namen der einzelnen Glieder des Leibes Christi hingelegt als festes Siegel. Unsere Namen sind im Grund Gottes eingesiegelt. Dort sind die Namen versiegelt worden. Niemand, aber wirklich niemand, kann uns aus der Hand Gottes rauben, was wir sind von Gott erwählt und von Gott mit unseren Namen in seinen Grund hinein versiegelt worden. Es gibt einfach nicht viel mehr darüber. Da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Es ist etwas Unglaubliches, dass unsere Namen in den Grund Gottes eingesiegelt sind. Nicht wahr? Ich sage das mal in einem etwas primitiven Beispiel. Wie auf einem Grabstein, da ist einfach was eingemeißelt. Es ist eingesiegelt. Der Mensch, der dort liegt, der Name bleibt, bis es verwittert ist. Nun, bei Gott verwittert natürlich nichts, aber um einfach das zu erklären. Aber das Siegel hat einen Namen. Das Siegel hat einen Namen. Der heißt, der Herr kennt die sein sind. Das ist der Name. Der Herr kennt die, die sein sind. Und der Sohn kennt uns, wie auch Gott, der Vater selbst, in dessen wir mit unserem Namen, muss ich immer dazu fügen, als Siegel eingegraben sind. Der Herr kennt jeden Einzelnen und jede Einzelne durch und durch. Und bei aller menschlichen Anfälligkeit hat er uns doch das Siegel aufgedrückt, dass er uns kennt. Das ist das Siegel. Auch das ist das, ein Teil des Siegels. Er kennt uns, er weiß, wer wir sind. Auch wenn irgendein Glied am Leibe Christi irgendwo verschollen, unbekannt lebt und stirbt, der Herr kennt jedes einzelne Glied an seinem Leib und der Vater kennt jeden einzelnen Namen. Weil unser Name fest eingebunden ist in den Grund Gottes. Nur noch den zweiten Teil des Verses, geht jetzt schon über das Siegel hinaus. Meines Erachtens gilt der zweite Teil dieses Vers 9, dieses 2. Timotheus 2,19, nicht mehr der Gemeinde, sondern er gilt allgemein jedem Menschen. Das ist das Wunderbare oder für mich Faszinierende an diesem Vers. Und dort steht, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und wie viele Menschen, ich denke, Kirchenfromme und andere, die mit uns ziehen, aber eben nicht zum Durchbruch des Glaubens gekommen sind. Wie viele Menschen nennen den Namen des Herrn und rufen zu ihm? Aber wer dazu gehört und den Namen des Herrn anruft, der soll bitte abstehen von der Ungerechtigkeit und den Weg der Gerechtigkeit oder besser den geraden Weg Gottes gehen. Das ist mit diesem Vers gemeint. Wer den Namen des Herrn anruft, jeder, der stehe ab von der Ungerechtigkeit. Gilt natürlich auch uns. Wir rufen den Namen des Herrn und sollen dann in der Gerechtigkeit laufen, nicht in der Ungerechtigkeit. Aber nun kommt der Vers 20. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet. Auch hier sehe ich nicht die Gemeinde. In dem großen Haus sehe ich die Christenheit mit ihren Kirchen und Gemeinschaften. Gott hat um seine Gemeinde sozusagen ein großes Haus herumgebaut. Kirchen, Gemeinschaften, ganze religiöse Welt, christliche Welt. Dort gibt es allerdings auch irdene und hölzerne Gefäße, zur Ehre und zur Unehre. Das Neue Testament kennt keine Kirchengeschichte. Hier in 2. Timotheus 2, Vers 20 dürfte die allgemeine Christenheit gemeint sein. In der Gemeindezeit, in der wir heute stehen oder leben, ist vor allem die Gemeinde gemeint. An diese richtet Paulus seine Briefe, nicht an die allgemeine Menschheit. Sie muss vollendet und sie muss zubereitet werden. Heute scheinen wir schon wie Lichter im Kosmos. Philipper 2, Vers 16. Und das ist eine Begründung für diese Aussage, die ich gemacht habe. Damit soll diese Auflistung beendet werden. Wir sagen noch einmal, wir sind versiegelt, wir tragen das Geheimnis Christi in uns und sind beauftragt, die frohe Botschaft, das Evangelium weiterzugeben. Aber in einem Punkt sind wir nicht versiegelt. In einem Punkt sind wir nicht versiegelt. Und das steht in 2. Korinther 3, Vers 2 und 3. Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen. Da ist kein Siegel drauf. Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst oder heute von den nachfolgenden Brüdern natürlich, die heute leben. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. So ist unser innerer Brief geschrieben. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleißerne Tafeln des Herzens. Auch dieser Brief soll von allen Menschen, oder gerade dieser Brief soll von allen Menschen gelesen werden. Ein Brief Christi sein bedeutet, dass unser Leben und unser Lebensweg dastehen soll als ein Zeugnis für die Menschen, die uns lesen. Nicht so steht es geschrieben, die uns lesen. Wir sind ein Brief Christi, die uns lesen, denen wir begegnen und die wissen, dass wir den Glauben Jesu in unserem Herzen tragen. Auch hier muss ich fragen, ich frage auch mich zuerst, ja. Wie sieht dieser Brief Christi auf unseren Herzen doch eigentlich aus? Ist er immer so gut sichtbar? Oder ist er getrübt oder ist er nicht geprägt vom Worten vom Heiligen Geist? Es gäbe viele Ansätze, darüber nachzudenken. Doch auch hier lassen wir das. Jedenfalls sollten wir ein Brief Christi sein, der von allen Menschen gelesen werden kann. Da muss man sich manches Mal hinter so einem Pfosten verstecken, wie der da vorne steht, dass man mich oder uns nicht sieht. Kehren wir noch einmal zu Epheser 1, 13 zurück. Wir tragen in uns den Heiligen Geist der Verheißung, der Geist, der alle Verheißungen gegeben hat, mit dem versiegelt worden sind. Und auch hierzu hat nun wiederum die Gemeinde eine gewaltige, kaum fassbare Verheißung. Ich habe das am Anfang schon erwähnt, darauf hingewiesen. Wir lesen in 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, das in Christus, ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. In vielen, vielen Übersetzungen wird dieses durch uns einfach weggelassen, weil man nichts damit anfangen kann. Oder es wird eine Übersetzung versucht, die auf irgendeine Weise dieses durch uns sinnvoll einbaut. Aber hier steht ganz einfach, so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, in Christus, ist das Ja und in ihm, in Christus, ist das Amen. Er wird alles am Ende bestätigen. Zuerst durch das Ja, das er spricht zu den Verheißungen Gottes und das Amen, wie wir es auch im Gebet bestätigen. Ein Gebet bestätigen wir mit Amen. Und dann steht weiter, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Und hier sehe ich mit vielen anderen, dass dieses durch uns auf die Gemeinde gesprochen ist. Eben auf den Leib Christi. Gott wird einmal durch Christus das Haupt, zusammen mit seinem Leib, alle Verheißungen hinausführen. Und deshalb ist uns auch der Heilige Geist der Verheißung gegeben worden, weil wir die Verheißungen hinausführen werden. Wir werden durch die Kraft des Geistes und als Leib Christi diese Verheißungen hinausführen. Oft genug spielt bei den Übersetzungen der Gedanke eine Rolle: Was nicht sein kann, das darf nicht sein, nicht wahr? Und was immer sich die Übersetzer bei diesem Vers gedacht haben mögen, hier ist in meinen Augen eine klare Aussage über Christus und seinen Leib gegeben worden. Und dieser Gedanke ist gar nicht so abwegig, denn es gibt noch andere Stellen, die auf eine solche Möglichkeit hinweisen. Denken wir nur an Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, das sind wir. Mit diesen Söhnen Gottes ist die Gemeinde gemeint. Und dann fährt die Schrift in Vers 21 fort in Kapitel 8 im Römerbrief, indem sie sagt, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung soll einmal in die gleiche Herrlichkeit gebracht werden und die gleiche Freiheit gebracht werden, wie wir die Söhne Gottes und die Kinder Gottes. Wir sind nur eine Vorhut auf die kommende Erlösung, die kommende Freilösung der ganzen Schöpfung. Auch dafür ist die Gemeinde mit zuständig. Nun können wir noch fragen, wie Maria einst, als der Engel Gabriel zu ihr kam, wie soll das geschehen, nicht wahr? Das geschieht dann, wenn die Gemeinde entsiegelt ist, wenn sie enthüllt wird vor der ganzen Schöpfung, vor der ganzen Schöpfung sichtbar gemacht wird. Dazu lesen wir den entscheidenden Vers in Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden, in Herrlichkeit. Das ist der letzte Akt unserer Entsiegelung. Dann werden auch wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Was wird es sein, wenn die Gemeinde nach der Entrückung dieser Welt erscheint und wir dann verherrlicht dastehen, entsiegelt und Christus gleichgemacht. Und dann steht der Fülle Christus da. Das wird eine Erschütterung, dass er das Weltbewegendes werden. Also ich sage dazu noch, das geschieht erstmals bei der Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg zur Aufrichtung des messianischen Reiches. Dann geht unser zukünftiger Dienst los. Aber dann setzt sich das fort auf der neuen Erde, an den neuen Himmel. Und dann erst wird unsere Aufgabe, unsere gewaltige Aufgabe sichtbar werden. Seien wir dankbar für die Versiegelung, vor allem auch dann für unsere Entsiegelung. Das heißt, unsere Offenbarung vor der ganzen Welt als Geheiligte und Gereinigte und ohne Runzeln. Und danken wir auch für alle anderen Siegel, die einmal gebrochen werden, bis hin zu den Siegeln der Offenbarung. Sie dienen nicht der ewigen Verdammnis, sondern dass die Menschheit und die ganze Schöpfung, Engel und gefallene und nicht gefallene Engel, und auch durch Leiden und Gericht in die Herrlichkeit geführt werden. Davon sind wir heute Zeugen. Und dazu möge uns heute schon Gnade geben für unseren Dienst und sind auch Zeugen für das Kommende, was Gott einmal bereiten wird. Wir wollen ihm danken. So viel für heute. Amen. Und jetzt soll ich bestimmt beten. Ja, so. Herr Jesus, habe Dank, du herrlicher Gottessohn, du Gott, du bist selbst Gott. Und im Namen Jesu wollen wir vor dich treten, Vater der Herrlichkeit. Und wollen dir Dank sagen für all deine Gedanken und all dein Planen und all das, was du in deinem Herzen gehabt hast, längst vor Grundlegung der Welt, für die Zeugung des Sohnes, Auserwählung als Lamm vor Grundlegung der Welt und auch für unsere Erwählung vor Grundlegung der Welt. Ein großes Geheimnis. Und dass man uns heute nicht versteht, das sehen wir daran, dass daran dürfen wir erkennen, dass das alles vor Grundlegung der Welt war, wie auch die Welt dich, Herr Jesus, nicht erkannt hat. Und so lass uns einfach deine Zeugen sein. Lass uns einfach auch ein Brief Christi sein, gelesen von allen Menschen und auch im Gewande unserer menschlichen Schwachheit. Aber dass nur dein Geist in uns wirkt, deine Kraft in uns wirkt, darum bitten wir. Und dass wir uns dir ganz hingeben und ganz in deinen Wegen gehen und nicht abweichen zur Rechten und zur Linken. Lass uns aufschauen auf Jesus. Lass uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und wegsehen von uns. Wir segnen das Wort und segnen auch noch den heutigen Abend, segnen den morgigen Tag. Schließe uns ein in deinen Frieden. Allen mögst du einen gnädigen Schlaf geben. Es gibt so viele, die eben nicht so gut schlafen können. Ihnen mögst du die Ruhe geben und deinen Frieden auf sie alle legen. Ja, auf uns alle legen. Und so warten wir auf dich, Herr Jesus, dass du erscheinst und uns freilöst von dieser Welt und uns verherrlichst. Ja, wir dürfen einmal verherrlicht ohne Runzel dann vor dem Vater stehen. Und dafür möchte ich jetzt schon danken. Und so noch einmal segne uns, heute Abend auch und morgen noch einmal. Und habe Dank, Vater, dass du bei uns bist, mit uns gehst. Und habe Dank für deine Treue. Im Namen Jesu. Amen.